Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Jetzt, kurz vor dem Jahreswechsel, schaut Hans-Jürgen Bartsch in die Zukunft. Was bringt wohl das neue Jahr? Hätten wir damit gerechnet, dass das Alte so verläuft, wie es verlaufen ist? Lässt sich überhaupt in die Zukunft blicken?
Alle Zukunft ist ungewiss.
Viele kleinere Aufkäufe, die dienen dazu, externes Know-how ins Unternehmen zu ziehen.
Ihr werdet es erleben. Die Zukunft hat schon begonnen.
Google und Apple haben quasi ein Segment der App-Entwicklung top-down installiert, eine Plattform, auf der sich dann Unmengen an App-Entwicklern, an Entwicklungsfirmen tummeln und ihre Dinge anbieten. Die zweite Ebene der Macht ist die Macht der Konzerne über die Daten.
Zukunftserwartungen bergen in sich immer das Potenzial der Aktivierung zum Handeln.
Ja, wie sieht das neue Jahr aus? Haben wir einen Einfluss darauf oder sind wir schon längst Produkte und nicht mehr nur Kunden von Google und Apple? Um diesen Themenkomplex kreist unser Hörsaal, den ihr noch in 2017 eingeschaltet habt. Jawohl! Leute, ich weiß, viele podcasten ihn und hören erst 2018 rein. Könnt ihr machen? Ihr befindet euch also jetzt schon in der Zukunft, denn ich spreche ja hier gerade noch im Jahr 2017. So, jetzt sind wir alle so verwirrt, dass wir sogar verstehen können, was Zukunft auch damals schon mal war, wie es in unserem Titel heißt. Damals, damit meint der Historiker Thorsten Kartke, die 70er, auch die 80er Jahre, denn damals ging es los mit der Zukunft. In Buchform. Die Verlage gaben die ersten Werke raus mit Titeln wie »Ihr werdet es erleben« oder »Die Zukunft hat schon begonnen«, um nur zwei zu nennen. Zukunftserwartungen im Rückblick heißt dazu der erste Vortrag. Dr. Kartke fing vor dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung am 17. und 18. November 2016 erst einmal sehr ernüchternd an, was unsere Zukunftsgedanken betrifft. Danach beschreibt er uns, wie in den USA und auch in Deutschland jene Bücher zu Bestsellern wurden, die sich mit Zukunftsthemen befassten.
Zukunftserwartungen werden immer von Ereignissen überholt. In der Rückschau fällt besonders stark ins Auge, wenn die Erwartungen den heutigen Realitäten nicht entsprechen. Wenn sich dagegen Erwartetes erfüllt, so sieht man weniger genau hin. Als Historiker gilt mein Hauptaugenmerk der Vergangenheit. Die Vergangenheit, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit heute richten möchte, sind die 1970er und 1980er Jahre und das in den Vereinigten Staaten von Amerika und in der Bundesrepublik Deutschland. Die Ära also, die in der inzwischen nicht mehr nur neuesten zeitgeschichtlichen Forschung als die Zeit nach dem Boom tituliert wird. Die 70er, damals war Zukunft, ist der Titel einer Ausstellung, die im niederösterreichischen Schallaburg zu Ende ging. Damals war Zukunft, lockte von März bis November 2016 über 100.000 Besucher. Die Macher der Ausstellung griffen mit ihrem Titel und mit ihren Exponaten, Zeugen der Populärkultur in Österreich und im deutschsprachigen Raum allgemein, zwei ineinander stets verschränkte und sich aufeinander beziehende Temporalitäten als Thematik auf. Vergangenheit und Zukunft. Genauer, die Zukunft als Topos in der Vergangenheit. Alle Zukunft ist ungewiss und trotzdem lässt sich etwas über sie wissen, schreiben Benjamin Bühler und Stefan Willer in der Einleitung ihres Sammelbands zu Futurologien. Die organisierte Suche nach diesem Wissen begann in den 1960er Jahren, sich zu einer aufbegehrenden Wissenschaft, Futurologie oder Zukunftsforschung genannt, zu verfestigen. Die Netzwerke dieser Zukunftsforscher, darunter Bertrand de Jouvenel, Daniel Bell, Robert Jung, Ossip Flechtheim und andere, waren in Frankreich, den Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik Deutschland und einer Reihe weiterer Länder, darunter auch Staaten des Ostblocks, aktiv. Die Commission on the Year 2000, ein eklektischer Zusammenschluss von Wissenschaftlern verschiedenster Fachrichtungen, welche der Soziologe Daniel Bell ab 1965 vorstand, gilt als einer der Ausgangspunkte dieser Bewegung. Die Zukunftsforschung bildete sich jedoch nicht allein in den USA, sondern durch transatlantischen Austausch mit der Öffentlichkeit. Ja, transatlantischen Austausch, vorangetrieben durch Organisationen wie den Congress for Cultural Freedom und die Ford Foundation im Verlaufe der 1960er Jahre heraus. Die Öffentlichkeit kommt gleich. Als noch nicht Wissenschaft ohne klaren Gegenstandsbereich und ohne originäre Methodik war sie, so Elke Seefried, auf den steten Austausch mit der Öffentlichkeit angewiesen. So schrieben mehr oder weniger als Zukunftsforscher zu bezeichnende Autoren wie Herman Kahn, Robert Jung, Bell oder Karl Steinbuch populäre Werke mit prägnanten Titeln wie »Ihr werdet es erleben«, »Die Zukunft hat schon begonnen« oder bekannt »Die postindustrielle Gesellschaft«. Damit entstand eine medienwirksame Konzeption von Futurologie, der die wirkliche Einheitlichkeit einer sich findenden Disziplin immer nachhinkte. Vor allem diese populären Sachbücher konnten die Zukunftserwartungen der Zukunftsforscher verbreiten. Wichtige Bücher waren es, in Anführungszeichen, die teils in millionenfacher Auflage von einem Massenpublikum gelesen wurden, um mitreden zu können, um sich einzumischen oder auch nur um zu wissen, worüber man allenthalben diskutierte. Als Hardcover, preiswerte Paperback- oder Buchclub-Ausgabe fanden sie ihren Weg zu Lesern. Sie standen in den Wohnwänden der Jahre nach der Phase wirtschaftlichen Aufschwungs, die dem Zweiten Weltkrieg gefolgt war und die in den auch dies eine Gegenwartsdiagnose krisenhaften 1970er ihr Ende fanden. Gegenwartsdiagnosen trugen einerseits zum Gefühl der Krise und der mannigfaltigen gesellschaftlichen Probleme bei. Andererseits boten sie aber auch Erklärung, versuchten sich teils sogar an Lösungsansätzen. Sie waren vielfältig in den Medien präsent, zum einen als Deutungsangebote für verunsicherte Leser, zum anderen aber auch und gleichzeitig als Verunsicherung selbst, die zu politischer Aktion anregen sollte. Ute Volkmann hat Gegenwartsdiagnosen in der Soziologie als hybrides Genre bezeichnet. Zum einen seien sie ein Beitrag zu akademischen Debatten, zum anderen verfolgten sie stets auch die Absicht, in die Gesellschaft und eine breitere Öffentlichkeit hineinzuwirken. Dieser Doppelstatus ist grundlegend nicht nur für Diagnosen in der Soziologie, sondern etwa auch für die Philosophie und die Zeitgeschichte und andere populäre Diagnosen. Weitere Genres, die in die populäre Gegenwartsdiagnose einflossen, war eine ältere Tradition der Kulturkritik, wie man sie etwa in den Werken Ludwig Klages und Oswald Spenglers sehen konnte. In den 1970er Jahren erlebte diese eine kleine Renaissance. Der Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung etwa, Günter Rühle, hatte 1977 Wissenschaftler und Publizisten eingeladen, über Bücher wie José Ortega y Gasset's Aufstand der Massen, jene von Klages und Spengler, oder Karl Jaspers Die geistige Situation der Zeit, zu schreiben und diese auf ihren aktuellen Wert abzuklopfen. Im Nachwort zu einem daraus erwachsenen Buch, Bücher, die das Jahrhundert bewegten, bezog sich Rühle direkt auf eine neue Kulturkritik, die sich in den 1970ern solcher Themen wie Umweltzerstörung, hier verwies er auf Herbert Gruhls einflussreichen Bestseller »Ein Planet wird geplündert«, der für die Gründung der Grünen einflussreich wurde, Ökonomisierung der Welt, aber auch Isolation und allgemeine Lieblosigkeit waren Themen. Ebenso war die Wissens- und Wissenschaftspopularisierung, die sich im 19. Jahrhundert formierte. Justus Liebigs Chemische Briefe sind ein frühes Beispiel, Vorläufer der populären Gegenwartsdiagnostiker. Hier hatten sich zwei große Traditionen ausgebildet. Zum einen die deutsche Popularisierer waren darin entweder selbst Wissenschaftler, die den Vorhang vor ihren Laboratorien quasi kurz vorzogen und Einblick gewährten in komplizierte Prozesse, die für den Leser nicht ohne weiteres nachzuvollziehen waren. Alternativ gab es vor allem in England und den Vereinigten Staaten eine Tradition des Verständlichmachens und Mitnehmens, die den Popularisierer nur als jemanden betrachtete, der sich in die Materie eingearbeitet hatte und den Leser damit etwas voraus. Dieses Voraus konnte sich der Leser jedoch selbst erarbeiten und er wurde dazu ermutigt. Diese zweite Tradition drang in den 1960ern und 1970ern auch nach Deutschland vor. Die Self-Help-Literatur, die sich ebenfalls seit dem 19. Jahrhundert im angloamerikanischen Raum verbreitet hatte und die durch ihre 12-Schritte-Programme zur Verbesserung der eigenen Lage, die meist herzlich wenig brachten, berühmt-berüchtigt geworden war, ist ebenfalls Vorfahrin der populären Gegenwartsdiagnosen. Sie, so hat die Folkloristin Sandra K. Dolby gezeigt, basiert in ähnlicher Weise wie Teile der gegenwartsdiagnostischen Literatur auf dem Aufzeigen eines Problems, für das sie dann Lösungsansätze bietet. Jedoch ist ebenso wie bei Gegenwartsdiagnosen die Benennung des Problems überhaupt oft erst ursächlich für dessen Wahrnehmung. Dabei ist es dann gleich, ob das Problem tatsächlich existiert oder nicht. Schließlich sind auch die wissenschaftlich betriebene, eingangs erwähnte Futurologie und die literarische Science-Fiction Teil der intellektuellen Rohmasse, aus der populäre Gegenwartsdiagnosen geformt wurden. Von wem kamen populäre Gegenwartsdiagnosen in der Untersuchungszeit? Es sind Autoren wie die Wissenschaftsjournalisten Alvin und Heidi Toffler, die bereits erwähnten Daniel Bell und Robert Jung, der US-Historiker Christopher Lash, Donella Meadows und das Club of Rome-Team, der Umfragepapst Daniel Yankelevich, der Biologe Konrad Lorenz oder auch der Politiker Herbert Kruhl. Ebenso in den USA Michael Harrington und in Deutschland Erhard Eppler, Günther Anders und andere. Eine soziologische, populäre Gegenwartsdiagnose lieferte allseits bekannt Mitte der 1980er Jahre Ulrich Beck mit der Risikogesellschaft, unter explizitem Bezug auf frühere Diagnosen von Toffler und Bell, die er im Vorwort direkt als Zitatquellen angibt. Populäre Gegenwartsdiagnosen gewannen Popularität auch daraus, dass sie die erwähnten Genres, die ihrerseits populär waren, die ich eben dargelegt habe, durchschnitten. Dies bezieht sich nicht nur auf die Bücher selbst, sondern auch auf eine vergleichbare Vermarktung der Bücher. So lehnte sich die Taschenbuchausgabe von Alvin Toffler's Future Shock in einem für Science Fiction bekannten Taschenbuchverlag in der Aufmachung und der verwendeten Schriftart an Sci-Fi-Romane an. Die Zukunft als Schlagwort gerät dabei selbst zur Marke, eine griffige Formulierung von Achim Ebersbecher, unter der dann verschiedenste Themen marketinggerecht unter einem Dach vereint und vorteilhafter in Anzeigen und Katalogen platziert werden können. Zukunft ist aber auch grundlegende Zeitlichkeit und ein eigener Topos der Diagnose. Die Feststellung einer Gegenwart ist immer auch die Warnung vor, Vorbereitung auf, Versuch der Abwendung von Zukünften unter Verweis auf eine normativ als gut oder schlecht empfundene Vergangenheit. Dies passierte in eben jener Zeit, in der sich auch Geisteswissenschaftler begannen, vermehrt für die Zukunft und Zeitlichkeiten zu interessieren. Reinhard Koselleks Begriff der vergangenen Zukunft etwa wurde aus Überlegungen beim Historikertag 1962 geboren und gewann dann in den 1960er und 1970er Jahren an Einfluss in der Zunft. Vergangenheit und Zukunftserwartung treten also als im gegenwärtigen Moment verbunden, als gleichermaßen aus der Gegenwart heraus kognate Temporalitäten auf, im Sinne des linguistischen Begriffs. Warum aber trafen populäre Diagnosen so sehr den Geist der damals gegenwärtigen Zeit, dass sich die Anzahl der Nachdrucke und Übersetzungen schnell in den zweistelligen Bereich bewegte? Es ist vor allem ein Dreiklang aus Ereignissen, der zusammen mit weiteren flankierenden Faktoren ihren Erfolg ab den späten 1960er Jahren bedingte. Zum einen beschleunigte sich die Konsolidierung von Buchverlagen in ein konzentrierteres Medienumfeld. Kleine Verlage wurden zunehmend von großen transnationalen Medienkonzernen wie etwa der expandierenden Bertelsmann-Gruppe geschluckt. Auch hatte sich auf beiden Seiten des Atlantiks eine von der Werbeindustrie befeuerte Konsumkultur entwickelt, unter deren Einfluss sich die Verlage zusehends auf flüssig geschriebene und gut verkäufliche Bücher konzentrierten, die ihre Marketingmaschinerie als Publishing-Events inszenierten. Dabei ist natürlich anzumerken, dass es nicht so war, dass davor keine populären Bücher geschrieben wurden, die als populäre Bücher verkauft werden. Der neue Aspekt hierin ist die Inszenierung als quasi Event, dass das Buch jetzt herauskommt. Notwendige Voraussetzung war zweitens auch eine Masse an Konsumenten, die gebildet waren, in Westeuropa aus dem Aufholmarsch der durch den Krieg da niederliegenden Volkswirtschaften, aber auch in den USA aus der Mittelklasse des Babyboom hervorgegangen. Eine große Anzahl an schulisch höher gebildeten Leserinnen und Lesern, politisch interessiert und emotional involviert in die Entwicklung der Gesellschaft, war aufnahmebereite Kundschaft für Sachbücher, die sich an der Schnittstelle von akademischer Wissensproduktion und populärem Verständnis aktueller Gemengelagen befanden. Seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre verlangte es diese Bürgerinnen und Bürger nach Orientierungshilfen in einer Gesellschaft, die scheinbar urplötzlich auf allen Ebenen in ungeahnte Komplexitäten aufbrach. Und wichtig wieder ist, dass das eine Wahrnehmung ist und nicht unbedingt eine Realität. Schließlich war nach den Unruhen der langen 1960er Jahre und der mit ihnen einhergehenden Politisierung der Menschen eine Möglichkeit für Debatten entstanden oder hatte sich verstärkt. Die wirklichen und erwarteten Krisen der 1970er Jahre konnten so in vielen westlichen Gesellschaften in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Mit dieser Entwicklung eröffnete sich ein diskursiver Raum in nationalen Medien, in dem verschiedenste Probleme und Sachlagen diskutiert wurden. Dieser diskursive Raum war noch durch meinungsmachende große Medien bestimmt, die erst später, in den späten 1980er und in den 1990er Jahren, in die digitale Zerfledderung übergehen sollten. Dabei ist die Zeit, über die ich rede, ein fast unvergleichbarer Moment, in dem sich eine Konsolidierung von Medienmacht, die angefangen hat schon früher im 20. Jahrhundert, verdichtet hat und noch bevor diese dann wieder ausreißen konnte und in verschiedene kleinere Zeitungen, verschiedene kleinere Medienräume aufbrechen. Man hat also einen relativ einheitlichen Raum. Zukunftserwartungen in populären Gegenwartsdiagnosen lassen sich grob in zwei Themenfelder einteilen. Das erste besteht aus all jenen Diagnosen, die sich hauptsächlich mit den zwischenmenschlichen Aspekten von Gesellschaft befassen. Für diese sind Wertewandel wie auch immer geartet und Familienstrukturen von Belang, sowie Individuen als Teil der Gesellschaft. Diese gestalten sich oft pessimistisch-jeremiadisch im Sinne einer Kulturkritik wie bei Lasch oder Lorenz oder beschreibend quantifiziert wie bei Yankelevich. Angesprochen werden einzelne Individuen, aber ohne klare Handlungsanweisung. Hoffnung auf eine Wende gibt es, wenn überhaupt, nur unkonkret. In Lashs The Minimal Self wird vage Political Action angeregt. Bei Konrad Lorenz gibt es eine ebenso vage Hoffnung und Aufforderung an die Jugend, sie möge sich ändern. Das ist bei Lorenz, die Jugend ist immer irgendwie der Feind. Ein zweites Themengebiet umschließt Diagnosen, die Technik, Industrie und Umwelt in den Mittelpunkt stellen. Hier wird konkrete Handlung gefordert, von direkten Anweisungen, wie und was man recyceln kann, in Herbert Gruhls Ein Planet wird geplündert, über die Versuche, mit Zukunftswerkstätten Betroffene zu Beteiligten zu machen, bei Robert Jung, oder sich ständig fortzubilden, um der neuen wirtschaftlichen Lage gewachsen zu sein, bei Alvin Toffler. Information Overload, das ist ein Begriff, der aus diesen Diagnosen von Toffler kommt. In beiden Fällen entstehen populäre Gegenwartsdiagnosen, sowohl aus dem akademischen Umfeld, das sich mit Gesellschaft befasst, aus nicht direkt damit umgehenden, aber heranziehbaren akademischen Disziplinen. Konrad Lorenz, der gesellschaftliche Probleme biologistisch rahmt und erklärt, zum Beispiel den Rassenhass der Jugend auf die Älteren zum großen Problem der Gesellschaft. Aus dem Umfeld von außeruniversitären Experten in bestimmten Fachgebieten, so etwa Daniel Yankelevich als Vorsitzender, als Leiter eines Meinungsumfrageinstituts oder Herbert Gruhl als Umweltpolitiker, sowie aus dem Journalismus, wie bei Alvin Toffler oder bei Robert Jung. Populäre Gegenwartsdiagnosen verkauften sich in beiden Ländern 100.000 bis millionenfach, wurden übersetzt und übertragen. Ins Deutsche Tofflers Zukunftsschock und die anderen Bücher als Gesamtübersetzung. Ebenso Lash's Culture of Narcissism. Bells nachindustrielle Gesellschaft als Teilübersetzung. Zurück ins Englische, Jungs Atomstaat und auch Herbert Gruhls Planet, der jedoch übersetzt, aber dann nicht veröffentlicht wurde. Konrad Lorenz' Diagnosen fanden sich nicht ins Englische übersetzt, trotz Prominenz des Autors als Biologe und der Übersetzung dieser Werke. Da sieht man dann auch schon verschiedene kulturelle Räume, in denen verschiedene Diagnosen wirkungsmächtig sind. Verlagsstrategien waren in beiden Ländern ähnlich. Reinhard Mohn, der dem Bertelsmann-Konzern vorstand, übernahm das Buchkonzept aus den USA. Es wurde in den 1950ern eingeführt, erfuhr Wachstum in den 1960ern und seine größte Ausbreitung in den 1970ern und 80ern. Bertelsmann übernahm auch US-Verlage und bestimmte deren Verlagsstrategien, wie etwa Random House und Bantam. Hier gab es also beidseitige Beeinflussung und Transfers. Ein Beispiel nun für die Zukunftserwartungen in populären Gegenwartsdiagnosen anhand der Sachbuchtrilogie von Alvin und Heidi Toffler. Future Shock sei eine Krankheit, die daher rühre, dass es zu viel Veränderung in zu kurzer Zeit gäbe. Mit dieser These, nicht unbedingt neu, wenn man ins 19. Jahrhundert schaut, hatte Alvin Toffler ab 1970 mehrere Millionen Bücher abgesetzt. Die Autoren der Bücher waren spätestens ab dem zweiten Buch der Trilogie, The Third Wave, sowohl Alvin als auch Heidi Toffler. In Future Shock gibt es noch keinen Verweis auf ihre Mitarbeit, außer als Active Intellectual Partner in den Acknowledgements. In The Third Wave bezieht sich Toffler im Vorwort auf ihre quasi gleichwertige Mitarbeit und für Power Shift, das dritte Buch, ist das Copyright auf beide Namen eingetragen, allerdings auch nur der Name Alvin Toffler auf dem Cover. Erst ab War and Anti-War 1993, dem ersten Buch nach der Trilogie, steht beider Namen auf dem Cover. Daraus lässt sich bei den Nachfolgebüchern eine Verlagsstrategie der Vermarktung ableiten. Man setzt auf die bekannte Größe Alvin Toffler, der als very professional gelobt wird seitens des Verlags und stetig in Talkshows, Interviews, auf Booktours und bei Panels auf Konferenzen aufgetreten war. Toffler, der als weißer, männlicher, Mittelalter-Intellektueller, wie er sich selbst im Vorwort zur Aufsatzsammlung The Futurist beschreibt, die Zukunftsforschung zum eigenen Bedauern zwar, aber doch recht gut repräsentierte. Future Shock war das Ergebnis einer mehrjährigen Recherche. Der Tenor des Buchs war, dass durch die sich beschleunigende Veränderung die Menschen überfordert seien oder es werden würden. Aber man könne, indem man sich klug agiere und die vorschnelle Ankunft der Zukunft annehme und steuere, sogar davon profitieren, dass dem so ist. Hier haben wir eine Zukunftserwartung einer eigentlich als negativ gesetzten Veränderung, die man aber ins Positive wenden kann. Nach dem einschlagenden Erfolg des ersten kam 1980 das zweite Buch heraus. The Third Wave sollte noch nachhaltiger wirken als Future Shock. Es wurde zur Quasi-Bibel der Cyberpunk-Literatur, zum Beispiel Neal Stephensons Snow Crash lässt sich direkt daraus ableiten, und inspirierte AOL-Mitgründer Steve Case, und hier haben wir eine Verbindung zum Silicon Valley, 2016 zu seinem eigenen Buch über Business im Internetzeitalter mit dem gleichen Titel, The Third Wave, unter Verweis auf die Tofflers. The Third Wave wurde 1994 und 95 wieder in den amerikanischen Medien präsent. Und ein Buch und ein Namen, der Ihnen bekannt vorkommen mag. Es war eines der Bücher, die der ehemalige College-Professor und Toffler-Freund Newt Gingrich, den im Zuge seiner republikanischen Revolution in den US-Kongress gespülten neuen Abgeordneten, medienwirksam als eine Art Hausaufgabe für modernes Regieren ans Herz legte. Gingrich schrieb selbst das Vorwort zu einer Sammlung von Toffler-Kapiteln und Essays aus verschiedenen Büchern und weiteren Publikationen, die unter dem Namen Creating a New Civilization 1995 veröffentlicht wurden. Die dritte Welle, um das kurz zu erklären, das ist eine Sache, die letztlich auf gewisse Weise auch wieder die nachindustrielle Gesellschaft und diese Art von sich ablösenden Wirtschaftsformen beschreibt. Die erste Welle ist die Landwirtschaft, die zweite Welle ist die industrielle Gesellschaft, die dritte Welle ist die neue Post, wie auch immer Gesellschaft, die dann so geframed wird. Genau. Zum Abschluss dieser Trilogie wurde 1990 das Buch Power Shift verkauft, als Synthese aus den beiden vorausgegangenen Büchern. Es ergänzte sie um eine These der Machtverschiebung, im Deutschen als Machtbeben betitelt, von großen Strukturen zu verteilten, kleinteiligen Systemen. Die Vermarktung der Toffler-Bücher war in allen Medien groß angelegte Strategie. Bantam, der Taschenbuchverlag, der Toffler von Random House abwarb und der in den frühen 1980ern mit dem, was man Disruptive Publishing nennen könnte, die US-Verlagsszene aufwirbelte, bewarb Future Shock und seine Nachfolger mit gezielten Werbemaßnahmen, die auch auf andere Gegenwartsdiagnosen, hier etwa Charles Reichs The Greening of America, auch wieder ein Buch, das drei verschiedene Stadien propagiert, als Vergleich Bezug nahm. Entstanden als Werk des Wissenschaftsjournalismus, wurde die Toffler-Trilogie gezielt als populäre Gegenwartsdiagnose vermarktet. Man bediente sich der traditionellen Werbemittel, wie etwa Medienauftritten, Rezensionsexemplaren, Buchtouren, Lesungen, Incentives für die Buchläden etc. Da wird geworben für Buchläden, die sehr auf die Zukunft angepassten Preisen bedacht werden, wenn sie das Buch möglichst gut inszenieren. Zusätzlich wurde durch Verwendung neuer Techniken, etwa einem Cover in mehreren Farben, Neuigkeitswert geschaffen. Buchläden nahmen die sechs verschiedenfarbigen Bücher zum Anlass, nicht nur eines der Cover, sondern alle zu präsentieren. Der Zukunftsschock wurde durch die Präsentation des Buchs als durch jene neuen technischen Möglichkeiten, die es ansprach, Meta verstärkt. In der deutschen Übersetzung indes wurde mit Autorennähe und Autorität geworben. Dass Toffler die Übersetzung zumindest einmal durchgesehen hatte, auch wenn eigentlich alle seiner Änderungsvorschläge ignoriert wurden, wurde werbewirksam benutzt. Das Buch wurde als einzig autorisierte Übersetzung aus dem Amerikanischen unter Mitwirkung des Verfassers beworben. Und das ist ein bisschen so, als schreiben sie auf Reis, dass er glutenfrei ist, weil es gibt nicht sehr viele unautorisierte Übersetzungen für große Bücher. Insofern hier auch das Marketing am Spiel. Es fand sich schon 1970, dem Erscheinungsjahr des amerikanischen Originals, auf der Spiegel-Bestsellerliste und ab 1972 in der Auswahl des zu Bertelsmann gehörenden Deutschen Bücherbundes. Wurden die Tofflers in den USA fast durchweg positiv rezensiert, negative Buchbesprechungen muss man direkt suchen und sie machen weniger als 10% der durch den Clipping Service Tofflers gesammelten Besprechungen aus, sah es in Deutschland durchwachsener aus. Robert Jung verfasste im Oktober 1970 eine Rezension im Spiegel, in der er sich zwischen den Zeilen auf die Seichtheit des Tofflerschen Schocks abhob. Aber auch hier hielt sich der Zukunftsschock hier in Deutschland ein Jahr lang mit Unterbrechung auf der Sachbuch-Bestsellerliste. Die Gegenwartsdiagnostiker lasen sich konstant selbst und kritisierten sich untereinander. Hier haben sie zur Verdeutlichung einer Querverbindung ein Buch des Historikers Christopher Lash, der hat ihn gehört, er hat es nicht geschrieben, es ist eine Ausgabe von The Third Wave, mit Notizen auf Seite 300, in dem Lash süffisant schreibt: Here again the logic of the third wave becomes clear, absorption of all activities into the market. Hier zeigt sich gut ein politischer Aspekt der Bücher, der mit The Third Wave deutlich sichtbar und mit Powershift zementiert wurde. Die Zukunft der Tofflers sollte dem Markt untergeordnet werden. Insofern gehört die Trilogie zumindest in Teilen zum Kanon des neuen Neoliberalismus, wie ihn Andreas Renner einmal betitelt hat, nach einigen Semestern Diskussion über die Bedeutung des Begriffes Neoliberalismus, bin ich mir aller Problematiken, diesen hier zu verwenden, bewusst. Die Toffler-Bücher wurden grundlegend für eine ganze Reihe anderer populärer Gegenwartsdiagnosen. So werden ein oder mehrere Bücher der Toffler-Trilogie in Lashs Culture of Narcissism, in Herbert Gruhls Ein Planet wird geplündert, in Ulrich Becks Risikogesellschaft zitiert. Zukunftserwartungen bergen in sich immer das Potenzial der Aktivierung zum Handeln. Wenn sich diese Erwartungen jedoch nicht zeitnah erfüllen, verlieren sie an Wirkkraft. In diesem Sinne sind die apokalyptischen oder technischen Möglichkeiten und gesellschaftliche Umwälzungen verheißenden Töne vieler der Bücher, die in den 1970er und 1980er Jahren das Ende von Welt, Familie oder gesellschaftlicher Zusammenhalt ausriefen, im Sinne der Vermarktung als großer Erfolgsfaktor zu verstehen, aber auch mit als Grund schon darin angelegt, warum diese danach an Bedeutung verloren. In der Zusammenfassung müssen populäre Gegenwartsdiagnosen und die in ihnen erhaltenen Zukunftserwartungen sowohl in ihrem Inhalt als auch in ihrem Vermarktungskontext betrachtet werden. Zweitens konnten sie nur in einem bestimmten historischen Moment so große Wirkungskraft in der Breite entfalten. Also Gegenwartsdiagnosen mit großer Wirkungskraft, da muss man nicht weit schauen. Da kann man etwas wie Thomas Piketty zum Beispiel nehmen. Die haben immer noch große Durchschlagkraft. Allerdings sind das dann eher einzelstehende Bücher und nicht eine große Masse, die miteinander in Kontakt sind. Drittens befanden sich in der Mitte von akademischer Wissensproduktion und populärer Meinungen und Ideen und bildeten eine Art Transmissionsriemen, der konstant in Bewegung war. Sie beeinflussten dadurch direkt und indirekt Diskurse und sie pflegten Begriffe direkt und indirekt in diese Diskurse ein. Lassen Sie mich als Amerikanisten und Historiker mit einem Ceterum censeo in Erwartung der näheren Zukunft schließen. Der Nachgang der Wahl in den Vereinigten Staaten macht besorgt. Erwartungen, die lange unhinterfragt ihre Gültigkeit behalten hatten, stehen nun zur Disposition. Wie eingangs erwähnt, ist erst einmal nichts hinfälliger als eine vergangene Zukunft, die sich als falsch herausgestellt hat. Aus der Haltung, die diese Zukunftserwartung produzierte, lässt sich im historischen Rückblick auch lernen. Trotz der gefestigten Institutionen und republikanischen Traditionen der USA geht nämlich in Washington schon die Dystopie, die produktive Dystopie des Autoritarismus um. Das können Sie vergleichen mit dieser apokalyptischen Idee. Das ist im Diskurs schon drin. Und um zu verhindern, dass diese Zukunftserwartung einen weiteren Siegeszug durch die Korridore der Macht antritt, wird propagiert, ihr im Wort und Tat sofort Protest entgegenzusetzen und einer Normalisierung bisher unerhörter Phänomene zu widersprechen. Dies steht in Verbindung damit, dass der gewählte Kandidat und einige, der ihm nahestehen, im krassen Gegensatz zum gefühlten amerikanischen liberalen Narrativ des unaufhaltsamen Fortschritts steht, der eben auch den vorgestellten Büchern zugrunde legt. Zukunftserwartungen, die gegenwärtigen Zukünfte, haben zukünftige Gegenwarten stets geprägt. Man darf sie als solche zu keiner Zeit, damals nicht und heute nicht, als wirkmächtig unterschätzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Zukunft ist ungewiss. Wer hätte das gedacht? Der Historiker Dr. Thorsten Kartke war das auf dem Institutstag des MPFG in Köln. So, jetzt unser zweiter Komplex und zweiter Redner auf dieser Veranstaltung. Märkte und Macht hat Professor Ulrich Dolata seinen Vortrag genannt und er meint damit die ganz Großen wie Google und Apple, die auch künftig nicht nur an ihrer Marktmacht festhalten wollen, sondern sie immer weiter ausbauen in fast alle denkbaren Bereiche unseres Lebens hinein. Wie konnte es dazu kommen? Wie wird es weitergehen? Professor Dolata lehrt seit 2009 am Institut für Sozialwissenschaften der Uni Stuttgart. Er gilt als Vertreter des technik-soziologischen Institutionalismus.
Wenn Leute auf Facebook sind und es eine kritische Masse erreicht hat, dann gehen weiter Leute auf Facebook. Und es macht ein soziales Netzwerk beispielsweise, macht eben auch keinen Sinn, wenn da nicht alle drauf sind und alle miteinander kommunizieren können. Das ist quasi sozusagen schon ein mehr oder minder Drang zu einer Art natürlichem Monopol, der sich durch Nutzerverhalten letztendlich herausstellt. Und wenn man ernsthaft darüber redet, wäre es auch unsinnig, 10 solcher Netzwerke am Laufen zu haben. Es würde einfach keinen Sinn machen. Featuret aber eben dann das Unternehmen, das dieses Netzwerk anbietet. Es gibt natürlich auch so indirekte Netzwerkeffekte. Je stärker sozusagen die Frequentierung von Facebook auf der einen Seite ist, desto attraktiver wird das Social Network für Werbetreibende und dann schaukeln sich diese Prozesse hoch. Das ist der erste Zugang. Der zweite Zugang ist der Versuch der Konzerne, möglichst Wechselkosten von einem Ökosystem zum anderen zu minimieren. Also die Plattformen so zu gestalten, dass die Leute möglichst in der Welt von Apple bleiben oder möglichst in der Welt von Google bleiben und also auch über technische Setzungen zu versuchen, sie sozusagen vor Ort zu halten. Ja, und der dritte Grund für diese Konzentrationsprozesse ist im Grunde ein klassischer ökonomischer. Das sind die überlegenen wirtschaftlichen Ressourcen, die die haben. Sowohl liquide Mittel als auch Börsenwerte der Unternehmen sind immens und damit können sie drei Dinge machen. Und das tun sie auch. Sie investieren massiv und kontinuierlich in ihre eigenen technischen und logistischen Infrastrukturen. Sie investieren kontinuierlich und auf sehr hohem Niveau in die eigene Forschung und Entwicklung. Und sie nutzen ihre liquiden Mittel, um aufzukaufen, um andere Firmen aufzukaufen. Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Das eine ist, viele kleinere Aufkäufe, die dienen dazu, externes Know-how ins Unternehmen zu ziehen. Also Siri Spracherkennung stammt eigentlich aus einem Start-up-Unternehmen, das Apple aufgekauft hat. Betriebssystem Android, die Vorläufer sind von einem Start-up, das hieß Android, ist von Google aufgekauft worden. Also Technologieeinkauf ist das eine. Und das andere ist, andere Motiv ist, potenzielle Mitkonkurrenten früh aus dem Markt zu nehmen durch Aufkauf. Der klassische Fall ist dieser Aufkauf von WhatsApp durch Facebook vor einigen Jahren, als ich andeutete, dass WhatsApp zu einem Konkurrenten für Facebook werden könnte. Und das hat dann eben auch diesen horrenden Kaufpreis gerechtfertigt. 19 Milliarden Dollar für ein Unternehmen mit 55 Mitarbeitern, was faktisch nichts auf der Naht hatte, wenn man so will. So, das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite der Geschichte ist, starke Konzentration geht zugleich einher mit einer hohen Volatilität der Märkte und der Marktposition. Wir haben im Laufe des kommerziellen Internets immer wieder gesehen, dass eigentlich schon gesetzte Marktführer sehr schnell wieder verschwunden sind vom Geschäft. Soziale Netzwerke, MySpace, als das Netzwerk, was quasi alles zusammenbinden soll, ist dann sehr schnell von Facebook abgelöst worden. Mobile Geräte, Nokia war der Platzhirsch in der Handyzeit und ist dann sehr schnell beim Umbruch zu Smartphones von Apple und Samsung faktisch ins Nichts gedrängt worden. Es gibt auch immer wieder neue Segmente, wie jetzt im Moment Vermittlungsplattformen, wo solche Firmen wie Airbnb und Uber reüssieren. Woran liegt das? Woran liegt diese Volatilität? Der erste Punkt ist, das sind alles Konsumentenmärkte und die können ausgesprochen flüchtig sein. Das ist quasi die problematische Seite der Netzwerkeffekte. Der Schwarm kann eben auch weiterziehen und das ist nur schwer kalkulierbar. Also irgendeine Kleinigkeit, die ein Unternehmen macht, sagen wir mal, Facebook übertreibt es mit der Werbung, das kann dann natürlich kippen und wenn große Nutzerschwärme sich da abwenden, dann bekommen die Unternehmen sehr schnell Probleme. Eine zweite Sache, das erfordert von den Unternehmen natürlich eine hohe Adaptionsfähigkeit. Schwierig gesagt, aber diese Unternehmen müssen im Grunde genommen permanent sehr trendsensibel sein und anpassungsfähig sein und müssen faktisch jederzeit in der Lage sein, adäquat auf neue Herausforderungen zu reagieren, was einigen Unternehmen eben nicht gelungen ist. Nokia habe ich schon genannt, aber auch der Niedergang von Yahoo, dem Suchmaschinenpionier, ist so ein Beispiel dafür, dass die eben auch adaptionsunfähig sein können. Und dann ist die schöne Zeit im Zweifelsfall schnell vorbei. Und ein dritter Grund dafür, weshalb die Stellung der Unternehmen nicht festgezurrt ist, hängt mit dem Expansionsdrang der Internetkonzerne zusammen. Die gehen in viele neue Bereiche rein und sind teilweise sich selbst Konkurrenten, konkurrieren mit etablierten Medienkonzernen und zunehmend auch mit Unternehmen aus der Old Economy. Ich will das kurz zeigen. Der erste Trend der Expansion ist reingehen in Medieninhalte und Mediendienste. Google ist zwar nicht ökonomisch, aber wenn man sich das Portfolio ansieht, was Google anbietet, mittlerweile auch eben ein Medienkonzern, ein großer Medienkonzern. Für Apple gilt das ganz ähnlich. Amazon auch, die haben alle digitale Musik- und Videodienste im Portfolio, bieten Spiele an, teilweise machen sie Filmproduktionen, haben große App-Stores und konkurrieren sowohl untereinander um das Mediensegment als auch mit traditionellen Medienkonzernen wie etwa Time Warner. Die zweite Auseinandersetzung geht seit längerer Zeit um das mobile Internet. Ich habe das schon gesagt, wer dominiert das mobile Internet? Das läuft im Wesentlichen darüber, wer sozusagen den Zugang, den mobilen Zugang über die Smartphones zum Internet schafft. Da sind Apple und Google die Hauptkonkurrenten. Dritter Trend sind Cloud-Dienste. Amazon ist ein großer Anbieter von IT-Dienstleistungen mittlerweile, also vermietet Serverplatz nicht nur an Einzelpersonen, also man kann da seine Bilder und sonst was drauf auslagern, sondern eben auch für Unternehmen. Und Amazon steht da in Konkurrenz etwa zu IBM oder auch zu Microsoft, die da ähnlich aufgestellt sind. Naja, und ein vierter großer Bereich ist das, was man als Internet der Dinge bezeichnet. Wenn Google und Apple in den vernetzten Haushalt reingehen oder ins vernetzte Auto, da werden dann die klassischen Industriesegmente herausgefordert. Da geht es dann nicht nur um Fabrik 4.0, sondern um die Frage, wie die klassischen Produktlinien, die ja in unserem Land eben auch sehr relevant sind, wer da in Zukunft die Hoheit drüber hat. Da wird konkurriert mit den Autokonzernen oder auch mit Bosch. Und die haben mittlerweile selbst reagiert darauf, indem sie sehr viel Kooperation mit Start-up-Firmen in diesem Bereich machen und diese ganzen Sachen mit dem vernetzten Haushalt auch sehr ernst nehmen. Also unter dem Strich, was wir sehen, ist ein interessanterweise nicht Konzentration aufs Kerngeschäft, wie man das häufig hat in anderen Industriezweigen, sondern ein starker Trend zur Diversifikation, aber gleichzeitig immer noch eine starke Abhängigkeit von den eigenen Kerngeschäftsfeldern. Vierter Punkt, die Innovationsprozesse. Wichtiger Punkt, ich habe das schon gesagt, die Internetkonzerne sind alle sehr forschungs- und entwicklungsintensiv. Und das eine, was typisch für sie ist, dass die strategischen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sehr stark in-house orientiert sind. Das hat man in anderen Bereichen nicht so, da wird sehr viel kooperiert, aber all die Sachen, die da stehen, ob das der Search Algorithm, Social Graph, Software, Betriebssysteme, Gerätefamilien sind, vieles, die strategischen Produkte werden unter strenger Geheimhaltung in-house produziert. Das ist also was anderes als Open Innovation. Da würde ich sagen, das ist noch das klassische Modell von Closed Innovation, was dann allerdings ein wenig aufgeweicht wird in Form von kontrollierten Öffnungen. Ich habe das schon gesagt, ein probates Mittel, um externen Know-how sich zu besorgen, ist, dass man entsprechende Firmen einfach aufkauft. Viele Technologiefirmen werden von den Internetkonzernen aufgekauft. Es gibt aber zwei Bereiche, wo diese kontrollierten Öffnungen sehr signifikant sind. Das eine ist, die Konzerne, insbesondere Google und Apple, sehr explizit arbeiten sehr intensiv mit Open-Source-Communities zusammen. Sie arbeiten nicht nur mit denen zusammen, sie gründen teilweise selbst welche und finanzieren welche und schicken gezielt Mitarbeiter in Zusammenhänge der freien, der offenen Softwareentwicklung. Ein sehr probates Mittel, um, wenn Sie so wollen, an sozusagen der kollektiven Intelligenz der freien Softwareentwickler zu partizipieren, ohne dass man formalisierte Kooperationsabschlüsse braucht. Ja? Vieles, was dort entwickelt wird, können Sie quasi ins Unternehmen reinnehmen, ohne dass Sie dafür formalisierte Kooperationsbeziehungen brauchen. Dasselbe gilt für die App-Entwicklung. Google, Amazon und Apple, das sind die Firmen, die die größten App-Stores haben. Google und Apple über 1 Million Apps, die es da gibt. Das können die natürlich nicht selbst entwickeln. Und das wird im Grunde marktförmig organisiert. Also Google und Apple haben quasi ein Segment der App-Entwicklung top-down installiert, eine Plattform, auf der sich dann Unmengen an App-Entwicklern, an Entwicklungsfirmen tummeln und ihre Dinge anbieten. Das wird von den Konzernen kontrolliert, sowohl Ex als auch Inklusion, aber auch die Regeln, die dort gelten. Ja? Das ist eine weitere Form, wenn man so will, der Marktbildung und Kontrolle durch die Konzerne. Das sind sozusagen die wesentlichen Trends des Innovationsprozesses, die ich sehe, also Closed Innovation mit allerdings von den Unternehmen kontrollierten Öffnungen. So, die Befunde zusammengefasst. 3 an der Zahl. Erstens, entgegen frühen Überlegungen, dass das Internet zu so etwas wie einer dezentralen Ökonomie führt, stellen wir eigentlich überall fest, dass es gar nicht so viel anders als in der klassischen Ökonomie zur Hierarchisierung, Marktkonzentration und ökonomischen Machtzusammenballungen im kommerziellen Internet kommt. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Hinzu kommt zweitens, dass die Markt- und Machtpositionen ausgesprochen volatil sind. Also dass die Unternehmen eigentlich permanent adaptionsfähig und innovationsfähig bleiben müssen, um ihre Machtpositionen nicht wieder zu verlieren. Und der dritte Befund ist, dass sich anders als in vielen anderen Bereichen sich hier doch immer noch um ein bemerkenswert geschlossenes Innovationsmodell handelt. So, was heißt das jetzt nun für die Macht der Internetkonzerne? Wie kann man die fassen? Ich würde 3 Ebenen aufziehen. Erstens zeigt sich die Macht der Internetkonzerne natürlich als ökonomische Macht. Ich habe das versucht darzulegen, basiert auf den überlegenen ökonomischen Ressourcen der Konzerne, also der Finanzkraft, der Forschungsstärke, der Marktdominanz, die sie in der Konkurrenz einsetzen und mit der sie neue Wettbewerber auf Distanz halten können. Basiert aber auch darauf, dass sie eben in wichtigen Bereichen selbst zu Marktbildnern und Marktkontrolleuren werden. Die zweite Ebene der Macht ist die Macht der Konzerne über die Daten, die wir ihnen generieren, also mit den großen Datenmengen, die Unternehmen generieren und verbreiten, lassen sich nicht nur immer ausdifferenziertere Nutzerprofile erstellen, sondern die dienen den Konzernen auch als wichtiger Input für ihre Forschung und Produktion und tragen dazu bei, wenn man so will, dass ihre Produkte und Dienste verfeinert werden und möglichst genau auf die Präferenzen der Nutzer zugeschnitten werden. Das eigentliche Problem, das ich sehe, ist der dritte Punkt. Vor allem aber basiert meines Erachtens die Macht der Internetkonzerne auf ihrer Fähigkeit, mit diesen zahlreichen und aufeinander abgestimmten Angeboten die Rahmenbedingungen wesentlicher sozialer Zusammenhänge maßgeblich zu gestalten und zu prägen. Also kein von ihnen entwickeltes Gerät, keine Software, kein App Store ist einfach ein technisches Angebot, das die Nutzer mit ihren Inhalten beliebig ausgestalten oder nutzen können, sondern immer sind in diese Techniken auch Regeln, Normen und Werte eingeschrieben, die quasi handlungsleitend wirken. Also schon die vorgegebenen Benutzeroberflächen und Standardeinstellungen der Plattform haben eine starke handlungsstrukturierende Wirkung, indem sie bestimmte Aktivitäten ermöglichen und bestimmte ausschließen. Die Einbettung von Features wie etwa des Trending-Buttons bei Facebook, der Trending-News-Funktion bei Twitter oder der Emoticons-Buttons bei Facebook, das sind nicht einfach technische Spielereien, sondern, wenn man so will, in Technik eingeschriebene, regelsetzende, handlungsorientierende und meinungsprägende Strukturelemente. Also in der Ursprungszeit, es gibt den Like-Button, es gibt keinen Dislike-Button. Technisch wäre das genauso einfach möglich. Es ist eine soziale Setzung, eine in Technik eingeschriebene soziale Setzung. Naja, und über Algorithmen wird festgelegt, wer bzw. was für wen relevant ist und was nicht. Vor allem werden über Algorithmen von den Betreibern getroffene Entscheidungen darüber exekutiert, was obszön ist, was anstößig ist, was politisch inkorrekt ist, was erotisch oder pornografisch ist und entsprechend indexierte Inhalte oder Äußerungen automatisch zurückgestuft oder gelöscht. Also Algorithmen sind nicht irgendwelche neutralen Techniken, sondern hochpolitische Programme, die sowohl für die Einzelnen als auch für die Öffentlichkeit völlig undurchsichtig bleiben. Das nenne ich infrastrukturelle und regelsetzende Macht der Internetkonzerne oder anders gesagt, das sind nicht einfach Vermittlungseinrichtungen wie Telefongesellschaften oder so, sondern handlungsprägende und meinungsbildende Kuratoren des öffentlichen Diskurses. Und zwar als privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen und nicht als öffentliche Instanzen. Also große Teile der Öffentlichkeit im Internet sind privatwirtschaftlich organisiert. Und das ist die eigentliche zentrale Machtkomponente der Internetkonzerne, die ich sehe. Damit bin ich am Ende und bedanke mich herzlich.
Ulrich Dolata war der letzte Redner im Hörsaal 2017. Er sprach auf dem Institutstag des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung unter dem Veranstaltungstitel »Wem gehört die Zukunft? Kollektive Erwartungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik«. Schön, dass ihr uns so sehr die Treue gehalten habt in diesem Jahr. Es waren so viele wie noch nie. Die Tendenz ist weiterhin steigend und wir vier vom Hörsaal-Team sind umso glücklicher, wenn ihr auch 2018 wieder podcasten oder reinhören würdet, wenn euch was von dem tiefer interessiert, was sonst so die Mainstream-Medien anbieten. Also kommt gut rüber, wünschen euch Katrin Ohlendorf, Sibylle Salewski, Katja Weber und Hans-Jürgen Bartsch.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.